Hallo, schön, dass du da bist, hier bei deinem Berufungspodcast für selbstständige Frauen. Hier erfährst du, wie du deinen einzigartigen Mehrwert in die Welt bringst. Mein Name ist Doris Trauernig und ich freue mich sehr darauf, möglichst vielen Frauen zu zeigen, wie sie ihre individuelle Berufung herausfinden und erfolgreich ihr Herzensbusiness kreieren. Heute begrüße ich ganz herzlich Birgit Etzberger. Ich freue mich so sehr, dass du dabei bist, liebe Birgit.
Herzlichen Dank, liebe Doris. Ich freue mich auch schon riesig auf dich und deine Fragen.
Ja, wunderbar. Birgit ist Chancengeberin für grünes, ethisches sowie nachhaltiges Business. Sie steht für gesünderes und besseres Leben und ist frische Botschafterin für Naturtalente. Sie berichtet uns heute darüber, wie sie als Novizin in einem Kloster zum Thema Ernährung kam und seit 5 Jahren in Ghana über die Organisation Madame Fo Ghana Brunnenprojekte finanziert. Ja, dann fangen wir mal ganz vorne an in deinem Leben, liebe Birgit. Erzähl uns doch mal kurz, wie bist du aufgewachsen? Wie war dein Elternhaus? Hast du Geschwister? Und was hast du gerne gemacht vor deiner Kindergartenzeit?
Also ich bin sehr behütet aufgewachsen und vor allem kann ich mich immer noch daran erinnern, dass ich einen Opa hatte, der mir die Natur praktisch gezeigt hat, mit dem ich in der Natur aufwachsen durfte. Der war sehr naturverbunden und das sind meine schönsten Kindheitserinnerungen. Wir waren immer bei uns im Bayerischen Wald, haben viele Wanderungen gemacht, waren am Bachläufen. Er hat mich die Blumen gelehrt, die Früchte. Ja, das war einfach traumhaft schön.
Hat dein Opa in der Nähe gewohnt oder im gleichen Haus?
In der Nähe. Aber wir hatten immer einen guten Draht zueinander und er war so mein großes Vorbild. Also.
Schön. Ja. Und hast du auch Geschwister?
Ich habe 2 Geschwister, einen Bruder und eine Schwester, wobei mein Bruder schon verstorben ist.
Und waren die auch mit in der Natur unterwegs damals mit dem Großvater oder warst du eher alleine mit ihm draußen?
Nee, ich war da sehr viel alleine mit ihm draußen, weil mir das einfach Spaß gemacht hat und ich hatte immer diesen Natur- und Bewegungsdrang. Also dieses Erforschen im Wald und auf den Wiesen, das war einfach unser Ding. Pilze suchen und stundenlang in der Natur, das, ja.
Ja, wunderschön. Und deine Eltern, was haben die gemacht?
Mein Vater war in der Textilbranche tätig und meine Mutter war die klassische Hausfrauenmama.
Ja, und was hast du noch gerne gemacht in deiner Kindheit? Gab es noch irgendwas Besonderes, Erwähnenswertes?
Ja, ich habe immer sehr gerne kreativ gearbeitet, viel gebastelt, gehäkelt, gestrickt, gestickt. Also da war ich sehr kreativ, das hat mir immer sehr Spaß gemacht. Also Pullis gestrickt, Decken gehäkelt, genäht, alles ausprobiert in diese Richtung.
Und warst du dann auch eher so das klassische Mädchen, das auch gerne mit Puppen gespielt hat oder wie war das bei dir?
Ja, ich hatte sehr viele Puppen, aber ich hatte auch wirklich eine Lieblingspuppe, meine Puppe Jessie.
Deine Puppe Jessie, okay. Was war denn so besonders an der Jessie?
Ja, das war eine dunkelhäutige Puppe, also meine kleine Afrikanerin.
Ja, und warum hast du gerade sie so besonders geliebt und gerne mit ihr gespielt?
Das kann ich gar nicht sagen, aber ich hatte als Kind viele Puppen, aber zu dieser hatte ich eine ganz besondere Beziehung und das war so meine absolute Lieblingspuppe und mir ist das jetzt erst in unserem Vorgespräch so bewusst geworden, wie wir ein bisschen über mein Leben gesprochen haben, dass damals schon mein Kindheitstraum war, afrikanischen Kindern zu helfen. Also dieser Gedanke hat sich damals wohl schon gefestigt und das ist mir jetzt nochmal so richtig bewusst geworden und ich habe da so viele tolle Bilder jetzt im Kopf gehabt. Das hat mich dann nochmal im Nachhinein jetzt so beglückt, ja.
Also so
was da
Bilder
aus der
in der
Kindheit,
ja, Bilder in der Kindheit
ja,
auch.
Aus der Kindheit jetzt nochmal hochgekommen ist, was mich mit dieser Puppe und mit Afrika, wie ich mir das so vorgestellt habe, mal in die Mission zu gehen, diesen Kindern zu helfen. Da sind jetzt so viele Bilder in mir nochmal aufgeploppt, das hat mich so richtig erfreut jetzt die letzten Tage.
Schön. Magst du uns davon erzählen, wie das so war als Kind? Also was da so besonders war auch? Oder welche Gedanken du hattest oder als du mit ihr gespielt hast?
Ich glaube, ich habe mich einfach irgendwann, ja, ich habe mich belesen, wie es den Kindern denn in Afrika so geht. Und ich bin ja sehr behütet aufgewachsen. Also wir hatten ja wirklich als Kinder alles. Wir hatten eine schöne Kindheit, ein schönes Haus. Wir hatten keinen Mangel. Wir fuhren 2-3 Mal im Jahr in Urlaub. Ich habe eigentlich alles immer bekommen, was ich wollte. Aber irgendwie war mir das nicht, ja, für mich, ja, war das gut genug. Aber ich wollte einfach schon damals helfen mit dem, was ich an Fülle habe. Das wollte ich eigentlich weitergeben. Und diese Puppe, ja, war irgendwie die Verbindung dann zu dem Kontinent, wo es den Kindern halt nicht so gut geht. Und da ist in mir das einfach schon gereift.
Was haben denn deine Eltern dazu gesagt, als du angefangen hast, dich so für Afrika zu interessieren, also damals, als du noch Kind warst?
Ganz ehrlich, also das waren meine ganz eigenen Kindheitsträume, die ich für mich selber gelebt habe. Ja.
Hast du mit deinem Opa auch noch gar nicht drüber gesprochen?
Nee.
Ja.
Also da kann ich mich absolut nicht erinnern. Das war mein Kindheitstraum und das war wieso. Ja, kann ich jetzt nicht beschreiben. Ich war da einfach so bei mir, in mir und das hat sich auch dann in der Schulzeit noch verstärkt, weil die Franziskanerinnen von Altdorfhofen hatten ja eine Mission in Brasilien und da sind dann noch viele solcher Gedanken in mir hochgekommen, wie man helfen kann, ja.
Wo bist du genau zur Schule gegangen und wie war die Schulzeit für dich?
Ich bin in die Realschule gegangen, hier bei uns in Altdorfhofen, wo ich auch jetzt wieder wohne. Das ist der Orden der armen Franziskanerinnen und die haben halt schon seit vielen, vielen Jahrzehnten in Brasilien die Mission und das hat mich halt immer auch sehr, sehr angezogen, möchte ich fast sagen. Da wollte ich eigentlich immer hin. Und ich glaube, das war auch so dieser Hauptgrund und große Wunsch, ins Kloster einzutreten, um diese Chance, um diese Möglichkeit zu haben.
Ja,
ja.
Also
war zwar nicht Afrika, aber
ja.
Aber, ja.
Also du bist als junge Frau quasi ins Kloster eingetreten.
Sehr jung, ja, mit 18.
Mit 18 schon, okay. Aber was haben denn da deine Eltern gesagt oder dein Umfeld?
Sie haben es akzeptiert. Sie waren jetzt nicht sonderlich erfreut und glücklich darüber, aber ich hatte immer die Freiheit, so meinen Lebensweg so zu gehen, wie ich mir das eigentlich gewünscht habe und vorstelle. Also da hatten wir, ich und auch meine Geschwister, schon immer die Unterstützung und den Rückhalt.
Sehr schön. Und wie war es denn für dich im Kloster? Was hast du da erlebt und erfahren?
Ja, was habe ich erfahren? Ich habe gemerkt, dass ich das Gelübde des Gehorsams, dass mir das die größten Schwierigkeiten bereitet, weil ich natürlich eine bestimmte Vorstellung gehabt habe, in welche Richtung mein Leben gehen soll. Ja? Ich wollte ja in die Mission. Und das Erste war eigentlich, dass die Ordensoberen beschlossen haben, sie brauchen keine Krankenschwester in der Mission. Also sie werden mich nicht in die Mission schicken, sondern sie brauchen eine Lehrerin. Und sie brauchen eine Lehrerin für Handarbeit und Hauswirtschaft. Und die logische Konsequenz daraus war, dass sie mich in die eigene Hauswirtschaftsschule dann geschickt haben als Novizin. Und ich 2 Jahre die Hauswirtschaftsschule durchlaufen musste. Was aber wirklich im Nachhinein gesehen ein riesengroßer Vorteil wieder für mich war, weil ich ja die ganze Ernährungslehre, das ganze Nahrungszubereitung, die ganzen Inhaltsstoffe, alles, was ich auf meinem späteren Weg dann gebraucht habe, habe ich da als Basiswissen schon ansammeln können und mir vieles aneignen können. Und diese Zeit möchte ich auch wirklich absolut überhaupt nicht missen. Also es war eine sehr intensive, auch sehr schmerzvolle Zeit, aber reich an Erfahrungen und an Weiterentwicklung.
Wie lange bist du dort geblieben?
2 Jahre. Ich bin genauso lange geblieben, bis ich den Abschluss dann hatte von dieser Hauswirtschaftsschule. Also mit dem letzten Prüfungstag praktisch habe ich dann der Oberin erklärt, dass ich wieder aus dem Orden austreten werde, weil einfach mein Wunsch war, ja auch immer zu helfen und Krankenschwester zu werden. Das hat sich während der Realschulzeit eigentlich so gefestigt. Und ja, dieser Wunsch wurde mir nicht ermöglicht. Und ich bin da immer sehr konsequent dann in meinen Entscheidungen. Wenn ich merke, ein Weg war nicht der richtige, dann
Ja.
mache ich. Ja.
Ja, also schon, das finde ich auch sehr beeindruckend, so mit 20 Jahren quasi, da bist du noch sehr jung und dann auch den Mut zu haben, hinzugehen und zu sagen, so, der Weg endet jetzt hier für mich. Das ist ja schon beeindruckend.
Ja, aber mit 20 Jahren hat man ja das ganze Leben noch vor sich.
Auf jeden Fall. Ja, was hast du dann gemacht? Was hat denn in der Welt auf dich gewartet?
Auch in der Welt auf mich gewartet. Zuerst habe ich mal die 3-jährige Ausbildung zur Krankenschwester gemacht und gewartet oder gefunden habe ich während dieser Ausbildung meinen Mann.
Ja, toll. Auch im Krankenhaus oder an
Der
der
war mit
Hilfe?
mir, der war mit mir im Kurs, also der hat mit mir die Krankenpflegeschule absolviert und ja, wir sind ein Paar geworden und noch während der Ausbildung war unser erster Sohn unterwegs.
Ah
Ja.
schön. An die Ausbildung hast du dann aber auch abgeschlossen?
Ja. Ich habe auch immer gearbeitet. In den 80er Jahren war es ja so, da gab es noch keine so langen Auszeiten. Da gab es die Elternzeiten noch nicht, nur den normalen Mutterschutz, diese 8 Wochen. Und ich bin dann nach diesen 8 Wochen auch wieder zur Arbeit gegangen. Es war
Ja.
ja auch mein Traumberuf, also.
Ja, und ist es dabei geblieben? Bist du in diesem Beruf dauerhaft geblieben oder wie lange war dort deine Zeit?
Ich bin sehr lange in diesem Beruf geblieben, auch nach dem zweiten und nach dem dritten Kind. Ich habe mich, weiß gar nicht, in den 90er Jahren, 92, bin ich in der Nephrologie, in der Dialyse gelandet. Habe da auch die Ausbildung gemacht zur nephrologischen Fachschwester und das Spannende war da, dass ich wieder Berührungspunkte hatte mit dem Thema Ernährung. Und das war insofern ganz spannend, weil ich sofort gemerkt habe, dass Dialysepatienten eine enorme Verbesserung der Lebensqualität haben können, wenn sie bei der Ernährung bestimmte Sachen beachten und bestimmte Dinge umstellen. Also das hat jetzt noch nichts mit Diät zu tun, sondern ganz einfache Ernährungsgewohnheiten in den Lebensplan integrieren, auf manche Sachen verzichten, was das für positive Auswirkungen hat. Und ich hatte da eine ganz tolle Professorin, mit der konnte ich über dieses Thema, da waren wir uns total einig und die hat mich da sehr unterstützt. Habe dann auch einige Zusatzausbildungen gemacht und ich hatte dann tatsächlich neben meiner normalen Tätigkeit als Dialysefachschwester am Patienten auch jede Woche noch einen Tag, wo ich speziell für das Thema Ernährung am Patienten zuständig war. Und das war für mich das absolute Highlight der Woche immer.
Schön, dass du dann die Erfahrung dafür damit einbringen konntest. Also, das ist ja dann wirklich auch etwas, was du sehr liebst, alles, was mit der Ernährung zu tun hat, den Menschen auch dadurch zu helfen. Ja, wie ging es dann weiter bei dir?
Ja, ernährungstechnisch war es sogar so, dass ich Kochkurse gehalten habe für Dialysepatienten, für transplantierte Patienten und auch Patienten mit der Niereninsuffizienz. Das war wieder ganz toll, dass ich dadurch durch meine Beziehungen zum Kloster der Franziskanerinnen in Altdorfhofen, die ja eine große Schulküche hatten, konnte ich da auch meine Kochkurse halten für unsere Patienten. Das war auch eine ganz intensive Zeit. Und das Schöne war auch, dass ich, obwohl ich ja aus dem Orden wieder ausgetreten bin, ich immer noch gute Verbindungen zu den Klosterschwestern hatte. Also ja, Freundschaften auch, die Beziehung ist nie abgebrochen und durch das, dass ich ja auch dann wieder in Altdorfhofen gewohnt habe, war ja der Kontakt auch da über die Kirche, über Veranstaltungen, wo ich auch immer wieder die Klosterschwestern getroffen habe. Und da hat sich das dann ganz gut angeboten mit den Kochkursen und ich erinnere mich dann auch an die Schwester Petra. Die war total begeistert und hat mich dann bei den Kochkursen auch immer unterstützt und begleitet, weil für sie das so eine willkommene Abwechslung war, zu ihren Schülerinnen mal mit älteren Menschen zu kochen. Ne, ist wieder ganz anders kochen als mit Jugendlichen, mit pubertierenden Jugendlichen. Das war eine schöne Erfahrung auch, ja.
Das war dann auch noch im Rahmen deiner Arbeit als Krankenschwester, diese Kurse, oder waren die separat? Also gehörte alles zusammen.
Das gehörte alles zusammen. Das lief eigentlich alles über meinen Arbeitgeber, der das auch teilweise mitgesponsert, mitfinanziert hat, damit die Patienten möglichst wenige Ausgaben hatten.
Ja.
Ja.
Was ist dann so in deinem Leben noch passiert? Du bist ja nicht immer Krankenschwester geblieben. Es gab ja dann auch noch eine Veränderung.
Es gab noch eine Veränderung, die hat beruht dann auf einem körperlichen Problem, will ich es mal nennen. Meine Wirbelsäule hat mir ja ganz große Probleme bereitet. Ich hatte einen Gleitwirbel. Das heißt, der Wirbel ist so verrutscht, dass der Nerv so komprimiert war, dass ich innerhalb eines Vierteljahres nicht mehr gehen, nicht mehr stehen konnte, sehr viel Schmerzen hatte und eine Versteifung der Wirbelsäule anstand. Das habe ich eigentlich alles ganz gut überstanden. Die Krankheitsphase hat aber sehr lange gedauert und in dieser Krankheitsphase hat sich eigentlich rauskristallisiert. Ja, es hört sich jetzt ein bisschen hart an, aber mein Arbeitgeber hat mich dann in den Auflösungsvertrag gedrängt, weil es waren große Umstrukturierungen da, die Krankenschwestern waren ein Posten, der sehr teuer war, das nephrologische Fachpersonal. Man hat zu dieser Zeit dann viele Hilfskräfte eingestellt, die günstiger waren. Und es war halt dann diese Phase, wo man sagt, naja, wenn man so ältere Semester verabschieden kann aufgrund irgendeiner Erkrankung, dann bietet man ihnen eine Ablösesumme an und verabschiedet sie halt dann. Für mich war das sehr heftig und sehr, ja, grausam. Also da bin ich auch so richtig in ein tiefes, tiefes Loch gefallen. Aber ich sage immer, es gibt einen Lebensplan und es ist nichts umsonst.
Wie alt warst du zu dem Zeitpunkt?
Ich war 47.
47.
47. Wurde ausgemustert.
Ja, ist natürlich sehr hart, vor allen Dingen, da du deine Arbeit so sehr geliebt hast.
Ja. Aber im Nachhinein bin ich immer dankbar, weil das hat mir so viele Türen eröffnet, auch wenn die Zeit noch so hart war. Aber man sieht dann, oder ich sah dann auch meine große Chance, ne?
Ja, wie bist du denn aus der Lebenskrise herausgekommen und wer hat dir geholfen in dieser Zeit? Was hat dir geholfen?
Also am allerbesten geholfen hat mir natürlich mein Mann und meine Familie, weil ich hatte keinen finanziellen Druck. Muss man jetzt ganz ehrlich sagen, wir hatten unser Haus, mein Mann hat auch ein gutes Einkommen. Ich hatte eine kleine Erwerbsunfähigkeitsrente, so eine private. Die war gerade so, dass ich sage, mit diesem Geld kann ich es jetzt wagen in die Selbstständigkeit. Das war für mich damals ein ganz großer Pluspunkt, weil ich war immer die ganzen Ehejahre, ich hatte immer mein eigenes Einkommen. Und das ist für mich immer so wichtig gewesen, weil ich, wenn mir heute eine Jeans kaufen will, ich muss nicht erst meinen Mann fragen, kann ich mir ein Geld vom Konto oder kann ich mir das und das holen und so. Und das war für mich von Anfang an immer wichtig, mein eigenes Geld zu haben. Und darum war das auch mit dieser Erwerbsunfähigkeit ganz ein großer Glücksfall. Und da bin ich auch meinem Mann sehr dankbar dafür, dass der immer sehr schaut, dass man gut abgesichert ist. Und das hat mir dann schon ermöglicht, mir Gedanken zu machen, wie kann ich meine Selbstständigkeit planen? Welche Fähigkeiten habe ich?
Wie bist du überhaupt auf die Idee gekommen, dich selbstständig zu machen?
Naja, ich wurde gezwungen, also ich musste mich nach 1,5 Jahren beim Arbeitsamt arbeitslos melden, obwohl ich ja noch angestellt war. Das war ja auch schon paradox. Ich hätte mich bewerben sollen, obwohl ich eigentlich angestellt war. Und ich wusste ja auch gar nicht, wie viele Stunden am Tag ich arbeiten kann, körperlich. Und eine Wiedereingliederung durfte ich nicht machen. Also blieb mir gar nichts anderes übrig. Hartz IV bekommt man nicht, Arbeitslosengeld bekommt man dann auch nicht mehr. Also, welche Fähigkeiten habe ich? Und manchmal, ja, dieser Lebensplan, mir hat er immer irgendwelche Menschen geschickt, irgendwo. Und wenn es in der Sauna war, in dem Fall war es in der Sauna, wo ich jemanden kennengelernt habe, auf dem Ernährungsseminar, und das hat mich wieder ein Stück weitergebracht. Also es war immer, ja, es waren immer Menschen um mich, wo sich wieder Türen aufgemacht haben für mich.
Also du warst ja aufmerksam, offen und hast dich weitergebildet, hast wieder neue Menschen
Genau.
kennengelernt und
Ja.
dadurch haben sich neue Türen geöffnet.
Ja,
Ja,
ja.
was für eine Selbstständigkeit ist es denn geworden? Was machst du denn da jetzt?
Für mich war sehr schnell klar, dass ich auf dem Gebiet der Prävention arbeiten möchte, Vorsorge. Dass jeder Mensch eigentlich für seinen Körper selber verantwortlich ist. Ich habe es in meinen ganzen Jahren als Krankenschwester erlebt, dass die Menschen die Verantwortung für sich und ihren Körper an der Tür abgeben. Ob es jetzt beim Arzt ist, ob es in der Dialysestation war. Und da hat sich das bei mir so entwickelt, dass ich mir bewusst wurde, jeder Mensch ist selber für sich verantwortlich, für seinen Körper, was er für eine Einstellung hat zu seinem Körper, dass er sich selber Gedanken muss, was kann ich ändern, damit es mir wieder besser geht. Und darum wusste ich sehr schnell, ich muss in der Prävention tätig sein und aufgrund meiner vielen, vielen Ernährungsprotokolle, die ich ja den Patienten immer ausfüllen habe lassen, ist mir schon sehr schnell klar geworden, wo überhaupt die Defizite herkommen, allein ernährungstechnisch. Wie so bei uns die bayerische Küche ausschaut, so ganz typisch. Das hat sich bei allen Patienten immer wieder wiederholt, die ganzen Gerichte. Schnitzel, Schweinebraten, Leberkäse mit Currywurst und so weiter. Und dann ging es in der nächsten Woche wieder von vorne los. Und wenn man dann die Nährwerte ausgerechnet hat, die Vitamine ausgerechnet hat, ja, die Mineralstoffe, dann wird sehr schnell klar, wo die Defizite liegen. Und es wird aber auch sehr schnell klar, dass die Menschen übersäuert sind, dass die zu wenig basisch essen und. Und das hat mich einfach fasziniert. Und darum waren meine Säulen also gesunde Ernährung. Und wenn es eben nicht möglich ist, allein über die Nahrung genügend Vitamine und Mineralstoffe aufzunehmen, halt auch über Supplements. Dann die zweite Säule war gesundes Wasser, weil Wasser ist Leben. Wir bestehen zu über 60% aus Wasser. Wasser ist Lösungsmittel, Transportmittel. Was helfen mir die Nährstoffe, wenn im Körper zu wenig Flüssigkeit ist oder diese Flüssigkeit eben nicht, diese Bestandteile hat, die man braucht, dass sich die ganzen Nährstoffe auch gut lösen und verarbeiten. Und die dritte Säule war die Mikrozirkulation, weil einfach unser Gefäßsystem und vor allem die kleinsten Gefäße gut funktionieren müssen, damit die Nährstoffe überhaupt weiter transportiert werden und in die Zellen gelangen. Und das waren eben diese drei Säulen meiner Praxis, die ich dann eben gegründet wäre, ein bisschen zu viel gesagt, aber der Name war dann Praxis für Prävention und irgendwann hat sich der Name Feel Good for Life raus, weil ich wollte mich einfach gut fühlen und auch, dass sich die Menschen gut fühlen.
Ja, ein schöner Name, so. Toll.
Ja.
Und dann die Patienten kamen dann auch zu dir, also Kunden kamen zu dir oder?
Nee, das lief dann eigentlich ganz anders, weil ich habe wieder auf einem Ernährungsseminar Teilnehmerin kennengelernt, die zu diesem Zeitpunkt für ein österreichisches Familienunternehmen gearbeitet hat, das frische Kosmetik und frische Supplements hergestellt hat. Und ich muss ganz ehrlich zu meiner Schande gestehen, ich habe mir die letzten 30 Jahre, die letzten 30 Jahre immer ganz bewusst ernährt. Und ich wusste jeden Inhaltsstoff und alles, was ich aufnehme, in mich reingebe, in meinen Körper. Ja? Aber worüber ich mir absolut überhaupt keine Gedanken gemacht habe, und da schäme ich mich heute noch dafür, was ich mir auf die Haut gebe. Und ich bin dieser Teilnehmerin so dankbar, die mich eben angesprochen hat. Und ich habe gesagt, das muss ich mir anschauen. Also frische Kosmetik, was ist das? Was ist da drin? Und wie wirkt das? Und wie wird das hergestellt? Und dann kam auch wieder so die typische Krankenschwester durch, die alles analysieren will und jede Studie. Und ja, okay, ich schaue mir das an und ich wusste sofort, also ich muss alles, was ich im Bad stehen habe, alles raus und ich möchte es jetzt probieren, für mich testen und bin dann bei dieser Firma eingestiegen, nur um diese frische Kosmetik für mich und dann natürlich auch für meinen Mann und meine Kinder einfach selber bestellen zu können, beziehen zu können. Und auch, muss ich ganz ehrlich sagen, auch von der Provision praktisch profitieren zu können. Und dann ist was Dramatisches passiert. Das war im August und im September habe ich gemerkt, meine Haut wird ganz schlecht. Also ich habe selbst in der Pubertät fast keine Pickel gehabt, keine Hautunreinheiten. Und ich schaue mich so an und denke, was passiert dir jetzt gerade? Ne? Ich hatte also, ich würde es nicht einmal nur Pickel nennen, also ich hatte schon fast Abszesse auf der Haut. Und ich war mir aber sowas von 100% sicher, dass es nicht an der Kosmetik liegen kann, weil ich mir gedacht habe, was da drin ist, das kann nicht sein, das darf auch nicht sein. Und ich habe durchgehalten. Ich habe von September, wo ich die ersten Hautunreinheiten hatte, bis im März durchgehalten. Ich habe hab mich teilweise nicht mehr ins Fitnessstudio getraut oder näher an Menschen ran, die mich kennen. Und dann war das weg. Ich weiß noch, den einen Märztag, von einem Tag auf den anderen war meine Haut rein und geklärt. Und ich habe ja dann viele Gespräche geführt und ich habe einfach mindestens 30, 35 Jahre konventionelle Kosmetik mir in mein Gesicht und auf meinen Körper gegeben und der Körper hat einfach nur entgiftet. Mhm. Und die Entgiftung war so krass, dass das ein halbes Jahr gedauert hatte. Und dann konnte ich ja erst mich wieder meiner Selbstständigkeit widmen. Und dann hatte ich aber diese Geschichte zu erzählen, was mir passiert ist. Und das Schöne ist ja, dass für die Firma, wo ich arbeite, das ja Empfehlungsmarketing mit Direktvertrieb ist. Das heißt, das Einzige, was ich machen muss, ist in Alltagssituationen mit Menschen zu reden oder Menschen zuzuhören, wo ihre Probleme sind. Sei es jetzt ernährungstechnisch, sei es hauttechnisch, sei es leistungstechnisch, sporttechnisch, wie sie sich fühlen beim Sport, wie viel Energie sie haben, wie ihr Schlaf ist. Einfach, ich sage immer, ich habe den schönsten Job, ich muss einfach nur hinhören und zu den Menschen sagen, du, ich hätte da eine Lösung für dich vielleicht. Magst du dir das anhören? Und dann bin ich mitten in meinem Business.
Ja, toll. Hört sich sehr gut an.
Ich kann es nicht anders erklären, liebe Doris. Es ist eigentlich so einfach und doch, ja, wie du zuerst schon gesagt hast, darum sehe ich mich als Chancengeberin für ganz viele Menschen, als Chancengeberin für Naturtalente, weil auf der einen Seite biete ich Naturtalente, auf der anderen Seite sind da draußen auch so viele Naturtalente, so viele Menschen, die so viele Talente in sich stecken haben, die mit mir diesen Weg dann wieder gehen. Und das ist das Schöne. Also Chancengeberin für ein besseres und gesünderes Leben, aber auch Chancengeberin für dieses grüne, ethische, nachhaltige Business, was ja gerade in der Mittelschicht, wo, wie es auch mir gegangen ist, Frauen, die dann nach der Ausbildung oder schon während der Ausbildung Kinder bekommen, die dann vielleicht nur noch Teilzeit arbeiten oder gar nicht mehr arbeiten können. Und gerade diesen Frauen, da habe ich so diese Möglichkeit, diesen eine Chance zu bieten. Und darum habe ich auch in meinem Team ganz, ganz viele junge Mamas, studierte Mamas oder auch aus dem Handwerk, die sagen, boah, ja, mit dieser Firma und mit diesen tollen Produkten kann ich mir in meiner Elternzeit was aufbauen oder auch neben meinem Hauptjob, ob jetzt in Teilzeit der Hauptjob ist oder voll, ich kann mir nebenbei was aufbauen und wenn es gut läuft, kann ich das auch vielleicht mal als Hauptberuf machen, so wie es sich dann bei mir dann wirklich auch entwickelt hat.
Also das heißt, wenn du auf Menschen triffst und du unterhältst dich mit ihnen und du erzählst ihnen von dem, was du ihnen zu bieten hast, also da stößt du auch auf Offenheit und auch auf Interesse?
Auf sehr viel. Und ich sehe es ja, die Zeit ist reif. Die Zeit ist reif für Bio, die Zeit ist reif für Homeoffice, die Zeit ist reif, dass auch die ältere Generation, ja, die in Rente geht, die will ja nicht mit 60 oder 65 zu Hause sitzen bleiben. Ja? Die möchten ja noch was Sinnerfüllendes machen. Ja? Und irgendwann, glaube ich, kommt bei jedem so diese Frage, wer bin ich jetzt wirklich? Was ist meine Lebensaufgabe? Was ist der Sinn von meinem Leben? Irgendwann, beim einen vielleicht mit 40, beim anderen mit 50 oder mit 60 oder wenn die Kinder aus dem Haus sind. Und ja, Ringana hat ja auch so eine große Vision und das ist auch das, was mich bei dieser Firma so begeistert, allen Menschen ein gutes Leben in einer besseren und gesünderen Welt zu ermöglichen. Und das habe ich einfach verinnerlicht.
Schön. Magst du
Ja,
noch
das ist.
erzählen, wie kam es denn zu Afrika, zum Brunnenbau und Madame Faux?
Madame Fogana war der erste Kontakt über ein Wasserseminar, weil das gehört ja zu meiner Prävention dazu, und gutes Wasser. Und da hatte ich eben einen Wasservortrag über gutes, basisch ionisiertes Wasser in kleiner Clustergröße. Und bei dieser Firma und bei diesem Wasservortrag wurde ein Buch von der Bettina Landgrafe vorgestellt. Das wurde natürlich auch verkauft, das Buch, um wieder Spendengelder zu bekommen für diese Organisation. Und da muss man dazu sagen, dass die Bettina Landgrafe auch Krankenschwester war und nach ihrer Ausbildung mal ein Praktikum in Ghana gemacht hat. Und ja, ich sage es jetzt einfach, hängen geblieben ist, ja. Sie ist immer in ihrem Urlaub nach Ghana geflogen, hat ihr Opa war Chefarzt in einer Klinik, der beim Lions Club Vorstand war, und der hatte dadurch die Möglichkeit, sehr viel Spendengelder zu sammeln. Und mit diesem Geld ist die Bettina dann immer nach Ghana und konnte da sehr viel bewirken bei dieser Gesellschaft, bei dieser Organisation, wo sie damals gearbeitet hat. Aber die Bettina hat gemerkt, irgendwas läuft da falsch in dieser Organisation und ich möchte es anders machen. Und hat eben dann Madame Fogana gegründet, weil die Bettina gesagt hat, es bringt nichts, wenn ich Spendengelder sammelt, den Ghanesen irgendwas baue, und die können mit dem nichts anfangen. Sondern die Bettina hat auch hingehört, ja. Was brauchen die Menschen? Das ist ganz unterschiedlich. Die einen brauchen Wasser, weil sie ihr Wasser aus dem dreckigen Fluss holen. Die anderen haben keine sanitären Anlagen, keine Klohäuschen. Ein anderes Dorf, eine Dorfgemeinschaft hat keine Schulen oder kein Krankenhaus oder keinen Arzt oder wie auch immer. Und die Bettina hat es dann so gemacht, dass sie immer den Ältestenrat eingeholt hat von den Dörfern und mit den Dorfältesten und der Dorfgemeinschaft das gemeinsam beschlossen hat. Und dann haben sie auch gemeinsam geplant und jeder Ghanese hat immer irgendeinen Beitrag dazu geleistet. Und wenn es war, die Straße dahin zu bauen, wo eben der Brunnen gebaut werden muss. Und da hatte jeder seinen Anteil. Und wenn ein Projekt fertig war, dann wurde das auch feierlich übergeben. Und das Projekt, also ich spreche jetzt mal von den Brunnenprojekten, gehört dann der Dorfgemeinschaft. Und die Frauen waren dafür oder sind dafür verantwortlich für die Wartung der Brunnen. Und weil das so eine verantwortungsvolle, große Aufgabe ist, gehen die Brunnen auch nicht kaputt, weil die pflegen die und hegen die. Also der älteste Brunnen von der Bettina ist 25 Jahre, das ist aber noch ein Schwenkelbrunnen ohne Strom, ohne Elektronik. Der funktioniert immer noch. Und ja, bei diesem Wasserseminar habe ich das halt kennengelernt, habe als erstes aber sofort eine Patenschaft für ein Kind übernommen, dann für Schulspeisung. Und das war mir dann irgendwann mal zu wenig. Und dann, ja, ist durch einen persönlichen Schicksalsschlag, wo ich gesagt habe, ich will das Geld, was dann aus gesammelt worden ist damals, will ich in ein Brunnenprojekt stecken. Und so sind die Brunnenprojekte entstanden.
Warst du selbst auch in Afrika?
Ja, letztes Jahr um diese Zeit, Februar, März,
Ah ja.
vor Corona, Gott sei Dank noch. Das
Ja, das
ist,
schlägt.
Ghana lässt einen nicht mehr los, wenn man da mal war. Und wir wollten nie nach Ghana fahren wegen der Gelbfieberimpfung. Darum haben wir 3 Jahre gewartet. Es waren schon 2 Brunnen von uns praktisch fertig. Der dritte war in Planung. Und die Bettina sagt immer, Mensch, ihr müsst kommen. Die Dorfbewohner möchten mit euch den Brunnen einweihen aus Dankbarkeit. Und mein Mann hat sich dann endlich durchringen können für die Gelbfieberimpfung. Und am 9. Februar letzten Jahres sind wir dann nach Ghana geflogen. Und das war so, so wichtig, so wichtig. Und ja, wenn man das sieht, dann kriegt man ganz ein anderes Verhältnis zu seinem Leben und zu Wasser, wenn man unter der Dusche steht oder wenn man das Wasser laufen lässt oder zum täglichen Essen und, und. Also das, ich glaube, ich habe viele Filme über Afrika gesehen, aber ich glaube, wenn man die Armut nicht selber vor Ort sieht, dann kann man es gar nicht vorstellen.
Ja.
Und die Kinderaugen, wenn sie dann so glücklich sind. Das ist da.
Alleine da ist nur durchs Wasser.
Das Wasser ist einfach, man muss sich ja mal vorstellen, dass die Kinder ja vor der Schule teilweise 1,5 Stunden an ein Wasserloch gehen müssen mit 2 Kanistern oder mit einer Schale, die sie am Kopf tragen. Dann wieder zurückkommen und dann in die Schule müssen, teilweise ohne Frühstück. Und wenn ein Dorf gut mit Wasser versorgt ist, dann holen die Frauen das Wasser an der Wasserzapfstelle, die Kinder gehen in die Schule, sind leistungsfähiger und ja, das Wasser ist Leben.
Ja, auf jeden Fall. Ja. Da schlägt sich die Brücke dann auch wieder zu deiner afrikanischen Puppe, Jessie.
Genau, genau. Aber möglich wird mir ja diese Finanzierung der Brunnenprojekte ja auch wieder nur, weil ich jedes Monat 10% von meiner Provision in diese Brunnenprojekte gebe. Und mittlerweile ist aber so, dass sehr viele Freunde, Bekannte und Nachbarn und unsere Brunnenprojekte verfolgen. Und ganz stolz bin ich, dass am Wochenende der 4. Brunnen fertig finanziert wurde. Das Spendenziel ist erreicht und ja, jetzt kann der Brunnen fertiggestellt werden und dann gehen wir am 5. Brunnen an.
Sehr schön, herzlichen Glückwunsch.
Danke, ja, es ist so bewegend. Ja.
Schön. Ja, dann frage ich dich jetzt nochmal, was sind deine 3 wichtigsten Erfolgsstrategien zum Thema Berufung, wenn jemand auf der Suche ist, was er Sinnvolles in seinem Leben machen kann?
Da habe ich einen sehr schönen Satz. Wer den Sinn seines Lebens sucht, wird bei seinen Werten fündig. Ich glaube, wir müssen uns bewusst sein, was wir für Werte leben wollen. Und wenn ich kann es jetzt nur von mir sagen, wenn ich weiß oder wenn ich mich mit meinen Werten beschäftige und meine Werte kenne, dann richte ich mein Leben danach aus und gebe meinem Leben einen Sinn.
Ja, hast du noch weitere Tipps?
Vertrauen. Also eine absolute Erfolgsstrategie bei mir ist Vertrauen und ich bin immer zu 100% in Vertrauen. Ich bin im Vertrauen in meine Fähigkeiten, ich bin im Vertrauen in die Liebe meines Mannes. Also diese 100%, die verfolgen mich überall. Das ist 100% auch für die Firma, wo ich arbeite. Ich habe da so viel Vertrauen, dass ich genau da, wo ich bin, am richtigen Fleck bin. Also egal, ob jetzt das die Firma ist, ob das die Familie ist, mein Partner ist, ich vertraue da. Und wenn mal was kommt, sei es ein Schicksalsschlag, irgendein Drama, irgendeine Krankheit, ich bin da so im Vertrauen, dass das wieder gut wird. Oder dass es zumindest, dass es seinen Sinn hat und dass ich aus jeder Krise dann auch wieder gestärkt rausgehe. Auch wenn ich nicht jeden Tag gleich fröhlich bin. Klar habe ich auch meine Hochs und Tiefs und läuft es mal gut und mal schlechter. Und Aber im Großen und Ganzen, seit ich in Ghana war und weiß, was wir für ein Luxusleben hier führen, ja, kann ich nur immer sagen, dann komme ich zum dritten Punkt, der Erfolgsstrategie, ist die Dankbarkeit. Und ich habe einfach diese überaus große Dankbarkeit für all das, was mir im Leben passiert ist. Angefangen von meiner Kindheit über die Schulzeit, über die Klosterjahre, über die Zeit als Krankenschwester, auch der unschöne Abschied. Aber es hat sich jedes Mal wirklich wieder eine Türe aufgemacht. Und da, selbst wenn ich noch so weit unten war, letztendlich war alles immer positiv und hat sich alles zum Guten entwickelt. Und für das bin ich einfach dankbar.
Ja, sehr schön. Was habe ich dich noch nicht gefragt, was du aber gerne noch erzählen möchtest? Oder ist überhaupt noch was
Ach,
übergeblieben?
ich glaube, ich habe so viel erzählt gerade.
Mhm.
Ich weiß nicht. Ich bin auch unheimlich stolz auf meine Kinder, weil ja, die gehen auch ihren Weg. Und auch meine Tochter hat den Weg in ihre Selbstständigkeit gewählt. Und das erfüllt mich auch so, weil ich die auch von ganzem Herzen dann immer wieder unterstütze und ja, motiviere, ihren Weg zu gehen, weil ich glaube, das ist eine ganz neue Generation, die heranwächst, die wirklich schon viel eher als ich oder wir nach dem Sinn des Lebens fragt, die sich viel mehr Gedanken macht, wie viele Planeten oder was tun wir unserem Planeten an, so wie wir leben, ja? Die ist mir da sowieso noch Schritte voraus, meilenweit voraus. Also die lebt noch das Thema Klimaschutz und Nachhaltigkeit noch viel intensiver wie ich. Und ja, aber wir bestärken uns dann immer wieder. Man kann nicht alles umsetzen, aber ja, es gibt nur immer sehr viele Mosaiksteinchen, die fehlen im Großen und Ganzen. Aber ich hoffe mal, dass immer wieder welche dazukommen.
Ja, schön. Magst du noch mal so in 3 bis 4 Sätzen zusammenfassen, was so die wichtigsten Faktoren aus unserem Gespräch waren?
Ich muss da wieder mit der Dankbarkeit anfangen, weil durch diese Chance, mit dir diesen Podcast zu sprechen, habe ich jetzt noch mal reflektiert, dass ich meine Berufung nicht so bewusst gesucht habe, aber ich bin mein ganzes Leben lang so ich sage immer, nach dem Lebensplan gegangen, und ich glaube, meine Berufung war schon in mir eingepflanzt. Und ich habe mich so gefreut jetzt, dass ich gemerkt habe, wow, Birgit, du warst in Ghana, du wolltest immer dahin, aber du hast es gar nicht so realisiert, dass dein Kindheitstraum in Erfüllung gegangen ist. Und das war jetzt für mich das schönste Geschenk durch dich. Vielen lieben Dank, Doris.
Ich danke dir. Ja, magst du uns sonst am Ende auch noch mal kurz erzählen, wo wir dich am besten finden und am besten auch Kontakt zu dir aufnehmen?
Ja, also mich findet man am besten über Feel Good for Life. Da kommt man auf die Geschäftsseite für die Firma, für die ich auch arbeite. Man kann mich unter Feel Good for Life mit F auch per Mail anschreiben, also info@feelgoodforlife. Und man findet mich auch über Facebook.
Ja, wunderbar, schön. Da haben wir einige Kontaktmöglichkeiten.
Auf die
Ja.
ich glaube immer, wer mich finden will, der findet mich, den ziehe ich an.
Ja.
Ja.
Ja, dann nochmal von Herzen Dank, dass du so offen dein Leben mit uns geteilt hast und uns auch dadurch inspiriert hast. Vor allen Dingen auch viele, die sich das jetzt noch anhören werden, auch wahrscheinlich nochmal gelernt haben, wie wichtig Vertrauen ist, wie wichtig auch die Dankbarkeit ist und dass alles irgendwo auch seinen Sinn im Leben hat. Also selbst die Tiefen und dann gibt es wieder Höhen und einfach trotz allem im Vertrauen zu bleiben, in der Dankbarkeit und dass dann Wünsche in Erfüllung gehen. wo wir gar nicht so detailliert geplant haben, sondern wo es einfach auch passiert, wenn wir es zulassen. Ganz herzlichen Dank, liebe Birgit.
Ich danke dir, liebe Doris. Hab eine gute Zeit.
Dankeschön, du auch. Danke fürs Zuhören. Ich freue mich unglaublich, wenn du deinen Berufungspodcast jetzt abonnierst und speicherst. Ich wünsche dir den Drive und den Mut, dich jetzt auf die Reise zu deiner Berufung zu machen und sie in die Welt zu bringen. Denn du bist ein Geschenk für diese Welt und die Welt wartet auf dich. Ich sende dir eine riesengroße Umarmung. Es ist so schön, dass es dich gibt. Ganz liebe Grüße, deine Doris.